was, Hase? Der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms.
Ja, es ist, glaube ich, schon 120. Folge 120. Ist denn das wirklich
das
wahr?
Das kann doch nicht wahr sein, dass die Hasen so fleißig waren die letzten Jahre.
Unfassbar. Und wir sind endlich wieder zu Hause, kann man sagen, ne?
Wir sind hier heute in meiner Cucina in der Kochschule in Hamburg.
Ja, wir sind nicht mehr auf Tour. Wir haben die Steiermark sehr gut verdaut und es ist einfach schön.
Hast du das, apropos Hase, hast du das gehört, dass so ein älteres Pärchen von irgendeinem einer Kuh angegriffen wurde und der Mann verstorben ist?
Bitte?
In der Steiermark.
Nee, das habe ich nicht.
Ja.
Von einer Kuh?
Ja, das war irgendwie, die hat ihr Kälbchen dabei gehabt und die hat einen Hund dabei und die Kuh fühlte sich bedroht und hat die angegriffen.
Das ist ja eine Hammernachricht.
Und leider wirklich richtig schlimm ausgegangen.
Das ist natürlich super, jetzt mit so einem Knüller den Podcast zu beginnen, mit so einer tollen, traurigen Nachricht.
Ja, das fiel mir einfach gerade ein.
Bist du Medienprofi oder was?
Nee, eigentlich nicht.
Das tut uns natürlich leid und natürlich müssen wir da unser Mitgefühl ausdrücken. Damit das Ganze aber nicht zu traurig wird, haben wir heute einen wirklichen Knaller-Gast. Er ist ein Mann, der quasi die Musik neu erfindet. Er ist Produzent, er ist Sänger, er ist Songwriter, er ist ein Schlager-Visionär und dazu muss ich jetzt einfach auch mal sagen, ist er ein sehr guter Kumpel von mir. Ich habe einfach in meinem...
Das kann doch kein Zufall sein.
...in meinem Kalender gekramt und habe gesagt, den müssen wir unbedingt einladen. Conny, auf wen freuen wir uns?
Ja, ich freue mich sehr, denn ich lerne ihn auch jetzt erst kennen und Tim Peters ist heute da.
Hallo ihr beiden, grüß euch.
Ach, wie schön. Ich freue mich immer so, wenn ich Freunde zu Gast habe. Ich meine, wir bestücken diesen Podcast ja eh fast nur aus unseren persönlichen Adressbüchern. Stimmt. Heute durfte ich mir mal wieder jemanden einladen. Timmy, geht's dir gut? Wo bist du?
Mir geht's super. Ich bin aktuell gerade ein bisschen im Urlaub tatsächlich.
Schön.
Und lass mir die Sonne auf den Popo scheinen und lass es mir gut gehen ein bisschen.
Das sollst du auch, du sollst Kraft tanken, denn das können wir gleich zum Anfang dieses Podcasts schon mal sagen. Du wirst richtig heftig live zu sehen sein, nämlich schon mit deiner zweiten Live-Tour, die wann beginnt?
Die beginnt im Dezember. Also ich gehe im Dezember auf Tour, auf Club-Tour deutschlandweit. In vielen Städten, auch bei euch in Hamburg. Also Conny, du bist da in Hamburg herzlich eingeladen.
Ich freue mich sehr. Dann tauschen wir sozusagen. Ich komme zu dir zum Konzert und du zu mir hier in die Cucina zum Kochkurs.
Ja, ich glaube, den habe ich nämlich auch ziemlich nötig. Den habe ich ziemlich nötig. Ich lasse mich gerne bekochen, auch zwischendurch mal von Dennis.
Ja, genau, ja. Wir sind, das können wir verraten, wir sind mehrfach im Jahr urlaubstechnisch auch zusammen unterwegs. Unter anderem eine schöne Tradition, dass wir immer zusammen segeln. Und da muss ja irgendjemand kochen an Bord.
Ja,
und
klar.
Meistens trifft das
und,
mich.
Du kannst es ja mittlerweile.
Ja, ja.
Das kann man schon.
Bei Seegang ist das gar nicht so einfach, ne, Tim?
Nein.
Also ich muss wirklich sagen, ich war letztens beeindruckt, wir hatten wirklich starken Seegang und den Dennis haben wir dann unten in die Kajüte verfrachtet, da ist immer so eine Kabüse nennt man das, glaube ich, die aber die Wellen ausgleicht. Also als du da deine Töpfe zum Kochen gebracht hast, sind die quasi so mitgewippt, ohne dass dann was überschwappt. Also ich war total begeistert und die Pasta schmeckte dann natürlich super am Ende.
Ja, das ist witzig, du hast so einen Herd, der mitschwingt.
Smoothie Wilms.
Ja. Du hast so einen Herd, der mitschwingt.
Ja,
natürlich.
Das ist super, kenn ich doch.
Ja, kennst du, da brauche ich den. Ja, ich brauche den ja nicht.
Ich bin doch Fischkopf.
Ja, ich weiß das. Timmy, lass uns ein bisschen über Musik reden und über deinen Job. Wann war bei dir der Moment, an dem du wusstest, Musik, das ist mehr als nur ein Hobby?
Ja gut, ich bin in einer musikalischen Familie groß geworden. Also mein Papa war, als ich noch klein war, viel auf Tour. Der hat Roy Black zum Beispiel musikalisch begleitet. Und ich habe das so mit der Muttermilch quasi aufgesogen. Und habe dann aber erstmal einen ganz klassischen Werdegang gehabt. Also ich habe meine Schule zu Ende gemacht, habe BWL studiert. Ne? Wer nichts wird, wird wird. Und wer immer noch nichts wird, wird Betriebswirt. So. Hab das zu Ende gemacht, hatte da aber auch schon so einen Medienschwerpunkt mit drin. Und ganz ehrlich, ich habe meine komplette Freizeit neben dem Studium einfach damit verbracht, ins Studio zu gehen und an Songs zu basteln und so die ersten Schritte in Richtung Produktion zu machen. Und dann ist es hinterher eben so gekommen, dass ich quasi gar nicht in dem Job gearbeitet habe, sondern relativ schnell meine ersten, ja, man kann sagen, so Schlagerhits geschrieben habe für andere Künstler, unter anderem halt Michelle und Matthias Rahn. Damit ging alles los. Und ja, dann konnte ich davon leben und habe diesen Job dann auch irgendwie ausgebaut.
Ja. Ja, zum Glück. Kannst du dich noch an deinen allerersten Song erinnern, den du geschrieben hast?
Den allerersten Song, den habe ich mit 7 Jahren geschrieben.
Wow.
Zusammen mit meinem Papa. Und der war damals schon auch so ein bisschen so doppeldeutig, ohne dass ich das wusste. Im Schlager gibt's ja immer so dieses Augenzwinkern und dieses Doppeldeutige. Und der hieß Ich schlaf nie mehr mit Laura. Aber da ging's wirklich... Mit 7, genau. Aber das war ein Lied über meine Cousine Laura. Und... das hatte natürlich nichts mit Beischlaf zu tun, sondern wirklich mit beieinander übernachten. Also total wild, aber ich habe das damals quasi zusammen mit meinem Papa auf Papier gebracht, weil ich noch nicht schreiben konnte und bin auch mit diesem Song aufgetreten.
Was war denn das Problem bei Laura? Gab es so schlechte Verpflegung oder konntest du nicht einschlafen oder was war das?
Ich weiß nicht mehr. Also ich habe damals immer gesagt, ja, dass die so nervig ist und dass die Eltern, wenn die irgendwie so zusammen mal waren und mal irgendwie eine Party zusammen hatten, haben die uns quasi in ein Zimmer gelegt und ich konnte da nicht schlafen, weil die so hyperaktiv war.
Ah, okay.
Ja, also Grüße gehen raus an Laura, wenn die das hört.
Die, stimmt.
Die ist natürlich jetzt mittlerweile auch schon in Ende 20, Anfang 30 und wird auch herzlich drüber lachen können.
Ja. Also das war dein erster Song, Conny. Kannst du dich noch an dein allererstes Gericht erinnern, was du gezaubert hast?
Nee.
War das Pasta?
Also
war das,
sagen wir mal so, ich erinnere mich auf jeden Fall an mein allererstes ambitioniertes Gericht nach einem Rezept von Eckart Witzigmann. Das war nämlich ein Fasan, den mein Stiefvater, der ja Landarzt war, habe ich ja schon öfter erzählt, zwischen Paderborn und Bielefeld geschenkt bekommen hatte von Patienten. Und dann habe ich gesagt, jetzt will ich den mal zubereiten und habe dann diesen alten Vogel mit einem Champagnerkraut, also nach Rezept von damals dem großen Eckart Witzigmann zubereitet. Soße, grandios, Champagnerkraut, grandios, Vogel, sautrocken.
Ja,
aber das erinnere ich auf jeden Fall noch.
Ja. Und das war dein erstes, also ich weiß, mein erstes Kochgericht waren irgendwie 2 Spiegeleier.
Ja, das kann auch nicht jeder.
das ist ja aber schon auch für die Fortgeschrittenen, ne?
Ja, ja,
von Fasan in Champagnersoße.
Das kommt auch gleich nach dem Erhitzen von Wasser, ne?
Ja, genau. Sofort den Fasan. Aber ein Fasan sieht schön aus, glaube ich, ne? Also ein Fasan ist ein schönes Tier, ne?
Ein Fasan ist ein sehr schönes Tier. Und das ist ja immer das Problem bei den Wildvögeln. Kannst du ja nicht sehen, wie alt die sind. Der sieht ja, ob der jetzt 5 Jahre alt ist oder 5 Monate, sieht der ja gleich aus. Und von daher konnte ich damals da nicht reinschauen. Das war aber, das muss ich auch sagen, da war ich so 16, ja. 17. Da hatte ich schon richtig Bock auf Kochen. Und ich habe sowieso immer gerne gegessen. Und dann habe ich gesagt, so jetzt will ich mal irgendwie was ganz Kompliziertes ausprobieren.
Und du hast ihn gerade schon erwähnt, Eckart Witzigmann, dein also prägender erster Kontakt quasi und sowas wie ein Mentor. Und jetzt meine Frage an dich, Tim, hat es bei dir sowas auch gegeben? Jetzt außer deinem Papa, hast du irgendwie einen Mentor gehabt, an dem du dich orientiert hast in der Musik oder kann man das gar nicht sagen?
Also ich glaube, dass man, ich hatte jetzt nicht einen Mentor oder so wie im Kampfsport einen Meister oder irgendwie sowas, ja. Ich glaube, dass ich sehr, sehr inspiriert einfach immer schon gewesen bin durch verschiedene Einflüsse. Also natürlich habe ich das mitbekommen durch meinen Onkel, der Musik produziert hat, der damals so Sachen gemacht wie Heino, Judith und Mel, Wildecker, Herzbuben, also so richtig, also Schlager, volkstümlich, Assets Best, das war natürlich, als ich so Teenager war, nicht so meine Mucke. Trotzdem habe ich das dann in meinem Studio so mitgekriegt und ich selber habe unglaublich viel Musik gehört. Ich habe damals auch noch echt viel CDs gekauft, also du oder ihr war sicher auch, ja. Ich bin halt noch in einer Generation Teenager gewesen, wo es wirklich noch die CD gab und mich hat von Michael Jackson bis hin zu Indie-Rock-Sachen haben mich alle inspiriert und ich habe mir, ich glaube, da irgendwie auch so ein bisschen ja, so Inspirationen geholt und habe das so mit einfließen lassen. Ich glaube, das hat mich eher so ein bisschen mentort, wenn man so will, ja.
Ich war auch riesengroßer Michael Jackson-Fan und ich weiß noch, dass ich dieses Bad-Album auf Kassette, auf Walkman wirklich Dauerschleife gehört habe. Und das hat mich neulich wieder so gekickt, als ich auf YouTube in so einem Rabbit Hole verschwunden bin über Michael Jackson und seinen Tod und diese ganzen Sachen, wie geil dieses Album Thriller doch war. Unfassbar.
Crazy, oder?
Wie viele Hits sind da bitte drauf? Total krass. Ja. Wann hattest denn du das erste Mal das Gefühl, Tim, ich werde musikalisch ernst genommen?
Also bei mir war es ja wirklich auch, muss man sagen, ich hatte eben das Glück, in jungen Jahren schon sehr erfolgreich als Produzent zu sein. Also so, ich sag mal so mit 26, 27 ist, was das anging, der Knoten geplatzt und ich habe wirklich für viele einflussreiche Schlagerstars dann komponieren und produzieren dürfen. Aber was viele nicht wissen, ist, ich habe damit eigentlich nur angefangen. Das war aus Versehen eigentlich, weil ich selber auf die Bühne wollte. Also das ist immer mein großer Traum gewesen. Und wenn du mich jetzt fragst, musikalisch ernst genommen zu werden, dann sage ich, das erste Mal so richtig eigentlich, als die Leute auch begriffen haben, hey, der Typ steht auch selber auf der Bühne und der macht auch selber Mucke. Mhm.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Nun ist ja das Musikgeschäft, ich schätze mal ähnlich auch wie die Spitzengastronomie, wenn du halt ganz oben mitschwimmen willst, ist ja wirklich auch ein Ellenbogengeschäft und ein Haifischbecken. Hast du irgendwie jemals mal dran gedacht, hinzuschmeißen? Kam der Punkt irgendwann mal bis jetzt?
Also natürlich war man dann auch mal, also für mich war es immer so, schwierig am Anfang zu erkennen, okay, wie geht das denn mit der Vermarktung der eigenen Musik? Als Produzent hatte ich nie das Gefühl, auch ich schmeiß jetzt hin, weil das kam einfach so. Das war dann irgendwie einfach so ein bisschen so Mund-zu-Mund-Propaganda und auch irgendwo eine Art Dienstleistung, ja. Aber wahrscheinlich genauso wie wenn du einfach nur Koch bist oder du willst Star-Koch werden, dann bewegst du dich irgendwann in einem Niveau oder auf einem Niveau, wo du ganz oft auch mal so an deine Grenzen kommst, sowohl was so den ganzen Arbeitsaufwand angeht, also du gibst unglaublich viel rein an Zeit, an Energie, du gibst teilweise auch ein Stück weit von deinem Privatleben auf, um eben an diesem Traum zu arbeiten, weil anders geht es nicht, wenn du eben nach oben möchtest. Und ich glaube, da spreche ich auch bestimmt euch aus der Seele, die auch beide sehr erfolgreich sind, da kommt man manchmal an einen Punkt, dass man sagt, ey, weißt du was, was tue ich mir hier eigentlich an? Also normalerweise, ey, ich habe nur ein Leben, ja, jetzt genieß doch auch mal dein Leben, fahr mal weg mit deinen Freunden, geh mal feiern, schalt mal den Kopf aus und lass das jetzt einfach mal einen Monat sein. Da war ich auch schon, klar. Mhm.
Du, Conny, auch? Warst du mal irgendwann hinschmeißen? Hast du mal gedacht, so jetzt reicht's mir?
Ich mach irgendwas anderes? Mehrmals. Also ich glaube, das erste Mal wirklich in meiner Ausbildung bei Heinz Winkler, als ich mir ganz, ganz schlimm den Finger verbrannt hatte und mein Stiefvater, da ist er wieder, Bonusvater hört sich übrigens netter an, 50 wurde und das Ganze feiern wollte in Venedig und ich noch nicht mal freigekriegt habe als Azubine, trotz Krankschreibung musste ich reinkommen. Und das sind so Momente, wo du sagst, hey, nee, das fängt schon so schlimm an, das machst du nicht weiter. Aber das ist vielleicht auch das Gemeinsame an unseren Berufen, dass wir ja immer diese Erfolgserlebnisse haben. Also es ist ja einfach diese Applaus, den du, je härter es ist, desto besser wird's irgendwie. Und das motiviert dich jeden Tag wieder. Und das macht auch ein bisschen süchtig. Und deswegen bin ich jetzt mit fast 55, ich hatte übrigens Geburtstag, ne, zwischendurch.
Glückwunsch.
Oh, herzlichen Glückwunsch.
Immer noch mit Herz und Seele dabei.
Was würdest du sagen, ist das Härteste am Musikbusiness für dich?
Zu erkennen, und darüber haben wir uns ja auch lange unterhalten. Ich meine, wir reden ja viel auch über dein Projekt und über Musik und generell über das Mediengeschäft, so auch wenn wir so privat unterwegs sind. Und ich glaube, ich habe dir das schon mal erzählt. Erstmal zu erkennen, dass du na, wie soll man sagen? Also es gibt Menschen, die wollen dir da einfach die ganze Zeit reinreden. Hm. Und für mich war es ganz, ganz lange so, dass ich immer auf irgendwelche Leute gehört habe. Und seitdem ich weniger auf diese ganzen Laberköpfe höre und mich selbst und natürlich mein engstes Umfeld, die mir Feedback geben. Also ich bin keiner, der beratungsresistent ist, aber es kommt wirklich darauf an, zu erkennen, wer meint es gut mit dir und welchen Ratschlag solltest du wirklich annehmen. Weil es gibt so viele in dieser Branche, die nur ihre eigenen Interessen vertreten und dich dann irgendwie so instrumentalisieren, weißt du? So, und das ist, glaube ich, das Härteste und das muss man auch erkennen. Da habe ich echt auch lange für gebraucht.
Wird dir viel reingequatscht? Conny, oder wurde dir viel reingequatscht?
Ja, als ich mich selbstständig machte mit meinem ersten Restaurant und das nicht sofort funktionierte und wir oft zu wenig Gäste hatten, hat meine Mutter gerne reingequatscht und gesagt so, ja, dann mach doch mal eine einfache Bistro-Küche, das muss doch alles
mach
nicht
doch mal
so
Pommes.
So schlimm war es nicht, aber fast. Und aber das danach habe ich dann irgendwie bin ja immer meinen Weg gegangen und das war auch, glaube ich, richtig so.
Mhm. Was ist denn das Schönste, Tim? Also die Begeisterung der Fans hast du ja gerade schon erwähnt, ne? Aber wenn du so auf dieses Musikbusiness guckst, gibt es da auch Sachen, die du richtig toll findest?
Also was ich wirklich total toll finde, ist zum Beispiel, dass ich auch echt gute Freunde gefunden habe in diesem Business, wo ich jetzt wirklich sagen kann, also ich sag mal so, die Clique, mit der wir da unterwegs sind und unsere Boot-Trips da machen, die ist ja sehr musikalisch, ja. Und das ist echt das Schöne, dass man da auch echt gute Freundschaften gefunden hat. Ja, ja. Das finde ich ist gut.
Und auch da
können alle kreativ. Ja,
genau, diese Vielzahl an wirklich kreativen Menschen. Und ich glaube, auch da können wir wieder die Parallele zu dir ziehen, weil ihr seid nämlich auch alle miteinander, das habe ich ja jetzt auch schon in den Jahren, wo ich das mit dir an der Seite machen darf, festgestellt, dass ihr euch alle mehr oder weniger relativ gut leiden könnt.
Also, Kochen und Musik verbindet, würde ich sagen. Und nee, es ist so eine eigene Familie, das ist wirklich wie bei euch. Und es gibt so viele Kollegen, die zu Freunden geworden sind. Und das genieße ich auch sehr, weil man dann auch ganz ehrlich spricht und nicht einfach immer nur so tut, als wäre alles mega erfolgreich. Nein, es gibt auch mal Momente, wo man nicht so erfolgreich ist und wo es toll ist, Freunde zu haben, die einen unterstützen, die vielleicht mal einen kleinen Tipp oder Rat haben und das macht schon Spaß.
Mhm. Ehrlich zueinander sein, Stichwort, gab es einen Hit, Tim, der dich richtig überrascht hat, dass er zum Hit wurde? Von dir, wo du vielleicht eher gedacht hast, naja, das ist so ein Mitläufer-Song und der dann doch ein ziemlicher Knaller wurde. Das heißt jetzt nicht, dass du nicht an ihn geglaubt hast, aber manchmal ist man ja wirklich selber überrascht, wie sich Dinge entwickeln.
Ja, also ich war ich war zweimal wirklich überrascht. Das erste Mal war ich natürlich überrascht mit dem Song Nicht verdient, der wirklich bis heute, glaube ich, der erfolgreichste Song ist, den ich für jemanden schreiben durfte. Und ich war damals noch sehr frisch so in diesem Business irgendwie drin und hatte da ein Demo zu Hause liegen, das ich geschrieben hatte, nachdem ich mit meinem Vater in Ischgl-Skilaufen war. Und wir waren in einer Bar, das muss ich mal ganz kurz erzählen, wir waren in einer Bar und haben uns da ein, zwei Bierchen getrunken, so Après-Ski-mäßig, ja, und ich habe wirklich ein sehr enges Verhältnis zu meinem Papa und wir reden dann sehr offen auch so drüber, wir sind beide so Jungs aus dem Ruhrgebiet, ja, wir unterhalten uns offen und wir haben dann gegenüber von uns ein Pärchen gesehen, die mit einem anderen Pärchen da waren, so, und wir konnten genau beobachten, dass eigentlich die Partnerin von dem ersten Pärchen lieber mit dem Typen von dem zweiten Pärchen zusammen gewesen wäre. Versteht ihr, was ich meine?
Ja, klar.
So, das hast du total gesehen, ja? Dann war irgendwie, dann waren die mal kurz einen Moment allein und wir dachten so, was ist das denn jetzt? Ja, die haben bestimmt was am Laufen oder irgendwas so. Und das war so witzig zu beobachten. Du guckst den Leuten ja irgendwo so aufs Maul, sagt man, ja? Und dann habe ich sofort diese Idee gehabt, ey, okay, was könnte man sagen, wenn man in so einer Situation ist? Du bist in einer neuen Beziehung. dein Partner, deine Partnerin einer anderen oder mit dem du zusammen sein möchtest, auch in einer Beziehung und dann sagst du, ey, sie oder er hat dich nicht verdient. Und das war, dann habe ich das einfach so geschrieben, gemacht, so mal irgendwie abgeschickt, also ohne jetzt daran zu denken, dass das wer weiß was. Und damals hat sich der wunderbare Marco Lorbach, liebe Grüße an den, der hat sich dann voll auf diese Nummer gestürzt und hat gesagt, das machen wir jetzt zum Duett, Comeback-Duett von Matthias Reim und Michelle. Und dann haben die das irgendwie rausgebracht, auf YouTube hochgeladen, dann irgendwann, dann gucke ich mal und dann war da an einem Tag irgendwie 200.000 Aufrufe schon drauf. Und dann kriegte ich irgendwie eine SMS so nach dem Motto, ich glaube, wir haben einen Hit. Und das ging dann natürlich weiter. Das Ding hat mittlerweile Doppelgold und ja, ist weil es wirklich eine Geschichte aus dem Leben ist. Und das hat mich sehr überrascht.
Wie witzig. Das ist echt ja. Eine coole Geschichte. Gab es bei dir auch mal, Conny, den Moment, wo du eher so, ich will nicht sagen underperformed hast, aber wo du Dienst nach Vorschrift gemacht hast und es dann doch echt ein richtiger Knaller wurde?
Also ich habe öfter schon diese Momente gehabt, das klingt jetzt so ein bisschen verrückt, weil da geht es wieder um Pasta. Das ist ja so toll, dass du so eine gefüllte Ravioli, Tortelli, was auch immer, unglaublich toll umsetzen kannst. Und es gibt ja Klassiker. Meine letzte Erfahrung in die Richtung war zum Beispiel nach Kitchen Impossible. Da musste ich ja eine Pasta alla Norma machen mit Aubergine, Tomate und so weiter. Und habe die auseinandergenommen und daraus eine handgemachte Tortelli gemacht. Und das hätte ich nie, ich habe es nur so aus Spaß, dachte ich, mache mal ein bisschen eleganter als damals auf Sizilien. Und das ist eine meiner absoluten Signatures geworden und großartige Pasta, ja. Hätte ich nicht mit gerechnet.
Weil man aber einfach auch so frei ist, ne? Weil man so dachte, ach komm, das machst du jetzt einfach mal, ohne vielleicht mit dieser Intention daran zu gehen, das muss jetzt unbedingt das Erfolgreichste sein, was ich jemals absolut gemacht habe.
Und, ne? Und das ist dann oft so. Ja, ich glaube, das ist genau dieses, ja, dieses Thema. Wir haben ja sehr kreative Jobs. Und je mehr du dir abverlangst an Kreativität und eigentlich auch vielleicht zu verbissen rangehst, weil du denkst, es muss jetzt ja irgendwie was Neues kommen, dann geht's nicht, ja. Dann funktioniert's nicht. Und wenn du ganz frei bist, ist ja auch bei den einfachsten Dingen, du bist eingeladen zur Hochzeit, willst dir einen neuen Anzug kaufen und findest keinen. Aber wenn du suchst, keine Veranstaltung hast, ja, dann findest du genau das, was du haben möchtest. Und von daher muss man so einfach manchmal auch mal vielleicht dann wegfahren mit Freunden, einfach mal vergessen, bisschen feiern, guten Wein trinken, lecker essen und dann geht's wieder.
Ja. Bist du bei all dem, was du machst, Timmy, bist du ein abergläubischer Typ? Also hast du so Rituale, wenn du auf die Bühne gehst oder wenn du zum Beispiel auch im Studio irgendwie was Wichtiges machen musst?
Ja, ich habe, also was heißt abergläubisch? Also ich glaube, das ist so ganz crazy, aber ich glaube an Zeichen. Also ich bin jemand, der geht wirklich mit offenen Augen durch die Welt und ich höre sehr auf meine Intuition und ich glaube, dass das auch wichtig ist in diesem kreativen Job. Das heißt, manchmal kriege ich aus meiner Umgebung, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen schizophren an, ja, aber ich kriege manchmal einfach irgendwie ein Zeichen durch eine Schrift, durch irgendwas, was ich kurz im Fernsehen sehe, durch eine Uhrzeit, wie auch immer. Ich kriege manchmal Zeichen, um bestimmte Dinge dann spontan zu machen. Also du bist ja, wenn du produzierst zum Beispiel, bist du ganz viel irgendwie so am Rechner, am Suchen nach Sounds. Ja, also du suchst zum Beispiel den richtigen Bass. So, und auf einmal gehst du da durch und der Bass ist benannt nach irgendwie einem Titel, den du schon mal gehört hast. Nur weil der Bass so heißt. Und dann denke ich, okay, das muss richtig sein. Nimm den jetzt einfach mal. So, und diese Intuition, das ist kein Aberglaube. Ich glaube, das ist so ein bisschen so ein, wie soll man sagen? So ein bisschen so Intuition halt einfach. Keine Ahnung. Also ich glaube manchmal an so Zeichen.
Das ist Bauchgefühl. Ja.
Dass mir die Welt so Zeichen gibt. Ja. Oder vielleicht ist das ja bei euch auch so oder bei dir, Conny, dass wenn du jetzt siehst, guck mal, hier steht die ganze Zeit irgendwie vor der Tür, wachsen hier die ganze Zeit irgendwie Brennnesseln. Ich sollte mal was mit Brennnesseln machen. Zum Beispiel.
Ja, also vielleicht ist es nicht die Brennnessel, aber ich habe es verstanden, was du meinst.
Es wäre vom Wareneinkauf total günstig, wenn du einfach hier mal ein bisschen durch deinen Gemüsegarten gehst.
Das wär sehr schön, ja.
mit welchem, du hast ja unheimlich viel schon mit tollen Künstlern zusammengearbeitet. Gibt es da noch so jemanden auf der Liste, wo du sagst, oh Mensch, der wird mich nochmal richtig reizen, für den würde ich gerne nochmal schreiben?
Also aktuell bin ich so, aktuell konzentriere ich mich so sehr auf mein eigenes Album, muss ich sagen. Und ich habe so gelernt, jetzt das auch mal zu genießen. Also bei mir war es lange so, weil ich viel für andere gemacht habe, dass ich das irgendwie mal priorisiert habe. Und im Moment muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich freue mich natürlich über jede Anfrage, die ich bekomme, und habe zum Beispiel auch noch nie im Schlagerbereich zum Beispiel mit Andrea Berg zusammengearbeitet. Das ist noch eine Ikone, die mir wirklich so fehlt auf meiner Liste. Aber da ich schon so viel machen durfte von Roland Kaiser, Howard Carpendale, Helene Fischer, also so bin ich da relativ ausgelastet und freue mich jetzt einfach, dass ich so den Mut gefunden habe, mich jetzt mal wirklich auf mich zu konzentrieren.
Das, was du machst, kann man ja nun also fast schon eher schlecht Schlager nennen, wobei es ist eine sehr, sehr besondere neue Form von Schlager. Für Leute, die dich vielleicht nicht kennen, beschreib das mal so ein bisschen.
Also bei mir ist das so, ich promote meine Songs hauptsächlich digital, also ich habe eine eher jüngere Zielgruppe und ich mische viele so Dance-Elemente mit da rein, weil ich glaube, dass der Schlager sich in diese Richtung auch entwickeln wird. Also sorry to say, aber ich habe so viel jetzt mitgekriegt in den letzten 10 Jahren, ich glaube, der klassische Popschlager ist nicht tot, aber er wird sich jetzt die nächsten Jahre ein bisschen schlafen legen. Und meine Prognose ist, dass die Leute sich jetzt gerade danach sehen, was ein bisschen ungewöhnlicher ist vom Sound. Was aber trotzdem kommerziell ist, Spaß macht, in Clubs abgespielt werden kann. Und was mich sehr inspiriert, jetzt auch für meine aktuelle Musik, ist, sind so diese frühen 2000er. Also als ich das erste Mal feiern war, ne, so noch mit 16, aber einem gefälschten Schülerausweis in irgendeine Disco rein. Und das erste, was da lief, ist Evacuate the Dance Floor von Cascada zum Beispiel. Und ich glaube, dass sich der Schlager, zumindest meine Art von Schlager, wird sich dahin entwickeln. Und genau, so kann man das beschreiben. Also ich mische quasi Dance mit Schlager und es ist sehr party-esk, aber trotzdem emotional.
Mhm. Ich glaube, dass das auch ziemlich spannend wird, da Einflüsse reinzuhauen, wie zum Beispiel Eurodance oder sowas. Oder ja, auch, was ich neulich mal probiert habe, Italo-Boot-Mixes. Sagen dir die noch was von ganz früher? Aus den 80ern, 90ern? Nee, ne?
Nein.
Da bist du ja zu jung. Also das war auch so eine Musikrichtung, die, na, das war so Dan Harrow, weißt du, Don't Break My Heart und solche Geschichten.
CC Catch und klar, sowas.
Hat damals Axel Breitung auch viel gemacht. Das ist auch ein sehr erfolgreicher Produzent, der zum Beispiel alles für DJ Bobo gemacht hat. Aber wir wollen uns jetzt nicht zu sehr in diese Fachwelt verlieren. Gibt es denn, warum ich da drauf gekommen bin, also gibt es ein Genre, was du vielleicht heimlich liebst, aber noch nie gemacht hast? Oder hast du dir damit im Grunde genommen jetzt dein Signature-Genre selbst gesucht und machst das, was du auch selber richtig geil findest?
Also das auf jeden Fall. Ich habe am Anfang, wie gesagt, das hatte ich ja auch gerade schon so kurz erwähnt, habe ich sehr viel auch auf Leute in der Branche gehört, die eher so ihre eigenen Interessen vertreten haben und die mir dann gesagt haben, nein, also ich will es jetzt nicht sagen von wem, aber ich hatte mal echt den Vorschlag bekommen, mir einen Hut aufzusetzen und sag schnell, Udo Jürgens, den ich total toll finde, aber was überhaupt nichts mit mir zu tun hat, mich so ans Klavier zu setzen für so eine Fernsehsendung. Und da, wenn ich da heute drüber nachdenke, das bin halt überhaupt nicht ich, ja. Und deswegen, nein, ich habe immer schon gerne Dance gehört und Eurodance sowieso und das mache ich jetzt einfach und ich glaube da dran und die Konzerte werden immer voller bei mir und ich merke, dass immer mehr Menschen Bock auch darauf haben und warum nicht? Ich finde aber auch zum Beispiel bei dir gut, Dennis, wir sprechen viel zu wenig über dich, Mann, merke ich hier gerade.
Naja, du bist der Gast.
Du hast mir ja neulich auch was Tolles vorgespielt. Ich weiß nicht, ob man das schon verraten darf.
Das ist ganz geheim. Das ist ohne Witz, das ist ganz geheim. Da dürfen wir noch nicht drüber reden, weil das ist, glaube ich, wirklich...
Alles klar.
Ich glaube, das wird wirklich richtig gut.
Okay, aber das ist ja auch, ohne da jetzt irgendwie zu viel zu sagen, aber da traust du dich ja auch was.
Ja.
Das dürfen wir schon sagen.
Das dürfen wir sagen, es wird was Neues, also soundmäßig was relativ Neues von mir geben. Ja.
Das ist wirklich geil.
Und jetzt hast du mir auch neugierig gemacht.
Absolut, und die Leute wollen das, glaube ich. Die wollen eben mal neue Einflüsse da drin haben. Das ist so schön.
Und wir werden liefern, Tim. Wir werden liefern, das kann ich versprechen. Gab es bei dir auch, wenn du jetzt die italienische Küche, Conny, nicht gefunden hättest, was wäre so dein zweites Genre gewesen? Wo hättest du
Als ihr zwei Profis euch gerade unterhalten habt, habe ich natürlich sofort wieder die Brücke geschlagen und gedacht, so wie ist es denn eigentlich bei uns in der Küche? Wenn man wirklich jetzt mal zurückgeht zu so einem Eckhard Witzigmann, so wie damals ein Roy Black zum Beispiel, ja, das war ganz klar, dass die gehobene Küche nur französisch war.
Ja.
Und das hat sich einfach heute so toll entwickelt, wenn ich sehe, letzte Woche habe ich wieder viele Kollegen getroffen, dass wir plötzlich richtig toll inspirierte japanische, asiatische Küche haben. Natürlich, Europa spielt bei uns auch eine große Rolle und jeder muss auch das finden, was für ihn das ist, was die Leidenschaft und den Spaß auslöst. Aber da ist auch so viel passiert. Also ich mache das jetzt 30 Jahre und wenn ich das sehe, was wir für eine Vielfalt allein in einer Stadt wie Hamburg an Restaurants, Gastronomie haben, Küchen, Richtungen, Stilen, das ist schon sehr, sehr spannend. Und das wird auch immer bleiben, weil wir wollen immer Musik und wir wollen auch immer wieder Inspiration und wir wollen immer auch gut essen.
Das Aber wenn es jetzt die italienische Richtung nicht gewesen wäre. Wäre es die französische gewesen bei dir?
Ja, französisch, aber ich finde auch Japan immer noch ganz, ganz spannend.
Okay.
Ja. Also japanische Küche finde ich einfach, die vergleiche ich auch gern mit der italienischen, weil die einfach immer vom Produkt lebt, wenig Schnickschnack hat drumherum, ganz pur und immer einen Star auf dem Teller hat. Und deswegen, also japanische Küche finde ich auch sehr, sehr spannend. Ja.
Tim, wenn du die volle Auswahl hast an Restaurants.
Ich habe eine Frage an Conny.
Kann ich
eine Frage stellen?
Ja, sicher.
Ja, klar.
Und zwar, weil du bist ja hier, also ich treffe ja selten Kochexpertinnen quasi, ja. Was glaubst du denn? Also ich habe jetzt, glaubst du, es gibt noch irgendeinen Trend, der uns hier komplett noch vorenthalten ist, der uns überrennt? Zum Beispiel, ich sage jetzt mal Stichwort Insekten. Also habe ich jetzt so oft, ich kriege das immer irgendwie mit, dass Leute wirklich so Heuschrecken und so zubereiten. Also gibt es irgendwas komplett Verrücktes in dieser Art, wo du sagst, das ist noch nicht in der kommerziellen Küche, könnte aber bald kommen?
Diese Überraschung haben wir über Jahrzehnte immer wieder gehabt in der Küche. Was war das damals für eine Geschichte, als alle anfingen, Sous-Vide zu garen?
Ja.
Also auf Niedrigtemperatur im Vakuumierbeutel sozusagen. Mhm. Die einen haben es besser, die anderen haben es schlechter gemacht. Klar, Insekten sind Proteinbomben und wir schauen ja immer danach, dass wir irgendwie unsere Meere mal wieder ein bisschen sich regenerieren lassen, dass wir nachhaltig schauen, wenn wir überhaupt noch Fleisch essen, dass wir das nur mit glücklichen Tieren machen und. Und genauso ist es jetzt, im Moment sind es die Insekten und es wird immer wieder was Neues geben. Und auch dadurch, dass wir ja auch immer weltoffener werden und auch Kulturen immer noch nicht alle kennengelernt haben und jeder auf der Welt anders kocht, wird es immer wieder solche Trends, Inspirationen geben. Ja.
Ja, eng natürlich verwoben auch mit den Gadgets aus der Küche, wo immer wieder eine neue Kuh durchs Dorf getrieben wird. Ob es der Airfryer ist oder was, oder der Thermomix oder was auch immer.
Also ich bin ja traurig, dass es den Römertopf nicht mehr gibt.
Den Römertopf? immer top.
Damit hat meine Omi alles gezaubert.
Was ist das denn?
Ja, siehst du, guck mal, wie jung ist der denn? Der, ja. Tim, der Tim ist ganz jung. Der Römertopf ist ein Tonbräter, sage ich jetzt mal, gewesen, ja, den du erst so ein bisschen mit Wasser sich vollsaugen lassen musstest. Und dann hast du da das perfekte Garergebnis, ob das dein Schweinebraten, das Huhn oder was auch immer, und hast das so im Ofen gegart und hast im Grunde genommen das ganze Aroma in dem Geschmorten gehabt und ein tolles Garergebnis, weil tolle Wärmeleitung etc. pp., aber die sind leider pleite und deswegen kennen so junge Menschen wie du, Tim, keinen Römertopf mehr.
Ja, aber vielleicht,
mehr.
Wenn du Arabisch hin und wieder mal isst, vielleicht kennst du aus Tunesien eine Tagine oder sowas, das ist ja so das ähnliche Prinzip. Ähnlich. Ne? Mhm. Also ein Tonbehälter halt, der so aussieht, ja, wie so eine Pyramide.
Wo ja,
halt,
ja, genau.
Genau, so, okay, sowas, nur in Deutsch.
Ja, cool.
Lass uns nochmal über die Bühne reden. Du bist ein inzwischen ja wirklich erfahrener Bühnenkünstler mit sehr viel Publikum immer vor der Bühne. Gab es da mal sowas richtig Peinliches? Das wollen wir natürlich immer wissen hier bei Gossip und Genuss.
Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also ich hätte jetzt von... es gibt ja den, ich will keine Werbung machen für einen anderen Podcast, aber es gibt ja süß, mittel und extra scharf. Was wollt ihr denn hören? Ja,
wir wollen extra scharf.
Also wirklich, was peinlich mal passiert ist, ist, ich war, also fast wäre das peinlich passiert. Also ich habe schon mal das Mikrofon in den Graben fallen lassen.
Oh, okay.
Ja, während, aber dann haben auch alle gesehen, okay, der singt live wenigstens. Und dann habe ich, der Graben war halt tief und ich konnte eigentlich da jetzt nicht so einfach mal so runter, da musste ich richtig runterklettern, ja. Und dann habe ich, da waren Fotografen im Graben, ich sag, Mikro, ich konnte mich ja nicht bemerkbar machen, die Musik ballerte da, 3000 Leute im Publikum und ich zeige nach unten und der hat das Mikrofon nicht aufgehoben, dieser Fotograf, ja. Gibt's übrigens, ich hab's ins Internet auch gestellt, weil ich dachte, Flucht nach vorne kommen, das muss jetzt jeder sehen. Und dann bin ich, so sportlich wie ich bin ich dann in den Graben geklettert, hab's dann geholt und hab mich da richtig wieder hochgezogen, oben hingestellt und habe ich gesagt ins Mikrofon, ja Leute, jetzt seht ihr, ist alles live, und habe ich so Applaus gekriegt. Also das war zum Beispiel mal was, wo ich so dachte, um Gottes Willen, das brauche jetzt nicht jedes Wochenende. Und ja, noch mal kurz vorher für kleine Jungs und ein bisschen auf die Hose gekleckert, das hatte ich auch schon mal, Reißverschluss auf, hatte ich schon mal, also ja.
Das volle Programm.
Das volle Programm.
Ich bin drauf gekommen, weil es gab vor ein paar Tagen so ein wunderbares Video von Daniel Ceylan, auch ein Kollege von uns, der auf der Bühne mit dem Mikrofonständer kämpfte und diesen Mikrofonständer irgendwie nicht verstellen konnte. Und dann ist er ins Publikum, weil er meinte, die erste Reihe, da könnte jemand ihm vielleicht aushelfen. Und dann haben die diesen Mikrofonständer komplett zerlegt. Der war nachher am Ende Schrott. Und das war so witzig.
Aber am Ende des Tages ist es doch so, Fehler sind menschlich, und ob auf der Bühne oder in der Küche, ja, also ich glaube, wenn du auf der Bühne einen Fehler machst und dich versingst, irgendwas nicht funktioniert, so wie es sein soll, die Leute sehen einfach dann, hey, da steht ein Mensch und keine Maschine, und das finden die viel sympathischer.
Ja. Was macht denn für dich ein wirklich gutes Konzert aus? Ist es wirklich das, dass die Leute mitsingen und mitgrölen? Oder wann gehst du von der Bühne und sagst, Mensch, das war jetzt echt ein richtig geiles Ding?
Ja, doch. Also ja, dadurch, dass es bei mir halt eher so ein bisschen auch partymäßig ist, ja. Natürlich versuche ich immer, die Kurven auch da reinzukriegen. Auch beim eigenen Konzert spiele ich auch ein Akustikset dann, ne? Also es muss auch mal nach unten gehen, das ist ganz wichtig. Aber wenn du ein eigenes Konzert spielst und es war alles mit dabei, die Leute haben mitgesungen, die Leute haben geweint, die Leute haben gestaunt, einfach nur gefilmt und ich hatte den Reißverschluss auf, dann ist alles super.
und wann, Conny, gehst du von so einer Veranstaltung oder aus deiner Küche richtig zufrieden nach Hause und sagst, Mensch, heute hat die Poletto wieder abgeliefert?
Also ich würde sagen, letzten Samstag war das zum Beispiel so, da haben wir 20 Jahre Otto Gourmet gefeiert, ne, mein Fleischfreund und Partner. Und ich habe ungefähr 500 Portionen Helgoländer Hummerpasta rausgegeben. Wir waren ausverkauft und es standen immer noch so ein paar Leute, die traurig waren, weil sie nichts abbekommen haben. Und dann sofort das Feedback kam, ihr habt es einfach, das war so toll. Dann machte ich das einfach glücklich und dann sagst du, ja, heute hast du alles richtig gemacht.
Siehst du, Tim, und jetzt weißt du, warum du immer Hunger hast nach diesem Podcast, wenn du.
Aber wirklich, ey. Also, wenn ich jetzt so Hummer, Helgoländer, lecker, geil, genau. Ne?
Ja. Aber Tim, ich kann dir auch verraten, also wir sind ja hier in meiner Cucina. Ich habe gestern mal kurz, ich würde sagen, 3 Liter Bolognese gekocht. Die steht hinter Dennis.
Die riecht.
Und wir wollen nicht irgendwie jetzt was bei dir schüren, aber ich könnte die gleich mal heiß machen und wir könnten eine kleine Portion essen.
Boah, das ist die riecht die ganze Zeit schon so gut, weißt du, es ist echt Folter hier.
Oh, lecker, ich glaub's. Also wenn ich auf jeden Fall, wenn ich in Hamburg bin bei meiner Tour, vielleicht komme ich wirklich mal vorbei.
Unbedingt.
Und ess. Und mach mir vorher nochmal hier, lass mir auch mal schöne Bolo noch aufwärmen.
Und du sagst mir nochmal Bescheid, wann du genau in Hamburg bist. 7. Dezember das war das, ne?
Hast du's? Auswendig weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, könnte doch sein.
Du kannst das über Dennis spielen.
Ja, wir machen gleich
vielleicht
mal den
nach dem
Podcast machen wir gleich mal den Faktencheck hier.
Genau.
Du bist ja auch jemand, der mit seinen Fans sehr eng ist, beziehungsweise die Leute reagieren halt auf dich, wie sie reagieren. Hast du schon mal so einen Moment mit deinen Fans erlebt, der dich so richtig sprachlos gemacht hat?
Also die meisten meiner Fans sind wirklich ganz, ganz liebe und süße Menschen, die Geschenke mitbringen und die wirklich so echt sehr, sehr supportive sind. Und ich glaube, der Stellenwert des Fans hat sich massiv geändert in der Musikindustrie. Also vor, 20 Jahren, als Social Media echt noch nicht präsent war und die Leute das noch nicht benutzt haben, da war es wirklich so, okay, wenn du ein Star warst, ein Sänger, du bist in die Bravo gekommen durch deine Plattenfirma, du bist vielleicht zu Viva, zu MTV gekommen durch deine Plattenfirma, so, und dann hat man dir das den Fans so serviert. Ganz undemokratisch. Hier, es gibt As 5, Tokyo Hotel und Ben. Und jetzt kannst du dir einen aussuchen, wo du Fan bist. Das ist heute natürlich ganz anders. Durch Social Media sind die Fans quasi die demokratische Masse geworden. Und du musst die Fans ganz anders greifen und mit denen auch viel mehr interagieren, weil die es letztendlich sind, die einen Stream auf deinem Song lassen, die einen Kommentar unter deinem Video lassen. Und das sind diese neuen Werte. Die sind die Basis unseres Erfolges und das hat sich massiv geändert. Das war früher so, natürlich brauchtest du auch Fans, aber die kamen schon, wenn es irgendwie präsentiert wurde. Wisst ihr, was ich meine?
Ja,
es ist jetzt heute so, ohne diese Grundlage und ohne die Fans, die überhaupt irgendwas machen, hast du gar keine Möglichkeit mehr, erfolgreich zu sein. Deswegen bin ich für jeden Fan dankbar.
Das merkt man auch definitiv. Ich finde es ja immer wahnsinnig, wie viel auch die Fans quasi für dich bereit sind zu geben. Also wenn du da Leute vor der Bühne hast, die jetzt 9 Stunden zum Beispiel gefahren sind, um ein Konzert zu sehen, die sich Gedanken machen, Mensch, worüber könnte er sich freuen? Was schenken wir ihm? Also das habe ich ja früher auch als Moderator jetzt nie so richtig erlebt. Jetzt, wo ich auch Musik machen darf, ist es schon krass, welche enge Bindung du über Musik zu Menschen aufbauen kannst. Das hat mich am Anfang sehr überwältigt.
Absolut. Auch ich würde fast schon sagen, wenn man jetzt Platz 1, 2, 3 hier ausmachen würde, glaube ich, dass die engste Fanbindung haben wirklich Musiker. Auf Platz 2, ich könnte mir vorstellen, ein Starkoch hat auch eine enge Fanbindung oder eine Gemeinschaft, die immer wiederkehrt in das eigene Restaurant oder die eigenen Kochbücher konsumiert.
Bei uns
und ich glaube,
die Stammgäste.
Stammgäste, ja. Stammgäste, Fans. Und ich glaube, so der Moderator, Dennis, das kannst du auch noch mal besser sagen. Ja, da gibt's auch so Fans, aber als Moderator ist es, glaube ich, nicht so so ganz so wild, wie wenn du jetzt Musiker bist, oder?
Nein, ist auch völlig klar, das sollst du ja auch gar nicht. Du bist ja du moderierst ja, du stehst also immer zwischen den Parteien und versuchst, diese Parteien zu verbinden. Und dadurch allein bist du nicht der Star. Und das ist auch völlig okay. Denn die Leute, die du verbindest mit der Moderation, die sind die Stars. Das ist völlig, das muss auch so sein. Das ist auch völlig, völlig korrekt so.
Ja, dann hast du ja heute zwei Stars hier sitzen.
Definitiv. Deswegen macht mir der Podcast ja auch so Spaß. Wenn du jetzt kein Musiker geworden wärst, Tim, was wäre denn dann aus dir geworden?
Ich war mal für Medizin eingeschrieben.
Ach.
Genau, aber ich habe das dann einfach irgendwie sausen lassen und habe dann ich hatte dieses Management BWL Studium, das hatte ich eh irgendwie so, und dann habe ich mich aber nochmal parallel für Medizin beworben, weil ich irgendwie dachte, ach, vielleicht ist das doch das Richtige irgendwie. Also ich glaube, das hätte mich sehr interessiert, habe ich dann aber wie gesagt nicht gemacht. Oder was mich auch interessieren würde, wäre irgendwas so mit Film.
Aha.
Also weiß ich nicht, Regisseur oder so.
Ja, auch
irgendwie sowas, so die Richtung.
Also kreativ.
Schon irgendwas Kreatives, ja, genau. Ja.
Und Conny, bei dir war, wer, aber also in die Ärzte-Dynastie deiner Familie hättest du nicht einsteigen können, ne?
Nee, bei uns gab es ja nur Mediziner und Apotheker. Und mein Traum war tatsächlich, Tierärztin zu werden. Ich war aber zu schlecht in der Schule und deswegen musste ich mir noch nicht mal die Frage stellen, ob ich das vielleicht machen könnte.
Und ich habe ganz oft gehört, dass das einer der desillusionierendsten Berufe sein soll, die man überhaupt wählen kann, weil man tut das ja eigentlich, weil man Tiere liebt, aber es gehört halt so viel Mist dazu mit Tieren, gerade auch wenn es um das Ableben von Tieren geht, dass man da sehr desillusioniert rauskommt aus diesem Studium. Mhm. Habe ich schon mehrfach gehört.
Ich bin auch glücklich, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist.
Ich glaube auch. Dann lass uns abschließen.
Dennis, du?
Mein Traum war immer, ich mochte ja Physik so gern in der Schule und ich wollte eigentlich, furchtbar, ne?
Ja.
Ich wollte eigentlich immer was mit Physik machen. Also ich wollte so Luft- und Raumfahrt, fände ich geil. Und ich hatte mich wirklich zur Piloteneignung bei der Lufthansa schon angemeldet.
Crazy.
Ja, das wäre meins gewesen. Ich hätte gerne fliegen wollen.
Wahnsinn, aber kannst du immer noch machen, Flugschein?
Ja, habe ich dann auch gemacht. Also, das habe ich dann privat.
Ach doch, hast du, stimmt.
Ja, habe ich dann privat gemacht. Ja, ist ja egal.
Ach ja, richtig.
Ja, also fliegen.
Aber
ist
bei
schon,
dir würde ich, glaube ich, nicht einsteigen.
Sag mal, was soll das denn heißen?
Weiß ich nicht. Wann hast du denn das letzte Mal geflogen?
Ja, das ist, der ist auch nicht mehr gültig. Das ist auch.
Na, also.
Nein, das war mal eine Phase in meinem Leben, die war sehr interessant. Welche drei Dinge, das fand ich nämlich noch ganz interessant, dürfen in deinem Alltag nie fehlen?
In meinem Alltag, das ist schwer. Also
soll ich dir sagen, weil ich dich ja ein bisschen kenne?
Ja, sag
also
mal.
Es darf auf jeden Fall kein Bett fehlen.
Ja.
Du musst dich immer regelmäßig zum Nickerchen hinlegen können.
Ja, stimmt.
Dann muss aber auch immer eine gute Verpflegung da sein, weil du nämlich auch ein Genießertyp bist.
Absolut, am besten Starkoch an Bord.
Genau, und das Dritte, da musst du mir jetzt helfen. Aber das waren so die zwei Sachen, die mir sofort eingefallen sind.
Also ich muss schon sagen, ich bin auch ganz ehrlich, ich könnte jetzt nicht mehr auf mein Smartphone verzichten.
Ja, natürlich, klar.
Weil ich mache alles mit meinem Smartphone. Und was ich auch irgendwie total wichtig finde, so im Alltag, ist, dass man immer Bewegung integriert. Also ich bin jemand, wenn ich mich jetzt irgendwie 5 Tage am Stück nicht mal sportlich ein bisschen betätigen kann, dann drehe ich durch. Das gehört auch in meinen Alltag mit rein.
Stimmt. Handy und Gym, ne? Das fehlt noch, genau. Dieser.
Handy, Gym und Nickerchen.
Ja. Tim, das war ganz, ganz arg schön mit dir. Vielen Dank, dass du unser Gast heute warst.
Vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Und ich freue mich wirklich, wenn ich mal in Hamburg bin und mir lief das Wasser zwischendurch im Mund zusammen, muss ich
Tim,
sagen.
Melde dich jederzeit.
Mega, cool. Ja,
du hast Anwesenheitspflicht, wenn du hier bist, das weißt du jetzt. Ne?
Auf jeden Fall.
Gut, dann entlassen wir auch unsere Zuhörerinnen und Hörer. Danken fürs Zuhören. In 2 Wochen gibt es eine neue Folge Iswas Hase mit einem neuen spektakulären Gast. Und für heute wünschen wir dir noch einen wunderbaren Resturlaub, Tim. Und vor allem dann im November eine richtig tolle, erfolgreiche Tour. Aber da mache ich mir eigentlich keine Sorgen bei dir.
So sieht's aus. Ich freue mich.
Mach's gut, mein Lieber.
Also,
mach's gut.
Dann,
tschüss. Ciao.
Tschüss. Tschüss.